ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Er ist auch heute wieder zugeschaltet. Mit ihm sprechen wir über militärische Fragen des Ukraine-Kriegs, natürlich auch über die politischen Entwicklungen und auch angrenzende Themen haben Platz bei uns. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Der Fahrplan für heute. Die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Sicher verlieren wir auch ein paar Sätze zu dem, was derzeit zwischen Israel und dem Iran passiert. Dann schauen wir uns mal das Manifest aus Kreisen der SPD an, das das Thema Friedenssicherung zum Inhalt hat. Und dann schaffen wir es heute hoffentlich, auf die Übung zu schauen, die Herr Bühler vor kurzem in Grafenwöhr mitbetreut hat. Das mussten wir beim letzten Mal aus Zeitgründen weglassen. Und wir beantworten auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Und am Ende sage ich Ihnen noch, wer die Bücher von Albrecht Brömme bekommt. Da gab es ja wirklich eine Flut von Bewerbern und wir haben ausgelost. Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Mittwoch, 18. Juni 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Zu Beginn aber zwei technische Dinge. Zum einen haben wir ein paar Mails bekommen, in denen Hörerinnen und Hörer mitteilen, dass der Podcast beim Hören irgendwie einfach abbricht. Ich glaube, da ging es auch um die letzte Folge. Leider, muss ich sagen, passiert das in größeren Abständen immer mal wieder. In der Regel passiert das, wenn man den Podcast über unsere Website mdr.de hört oder auch über YouTube. Und leider, muss ich auch sagen, weiß derzeit noch niemand genau, warum das so ist. Wir geben die fertigen Podcasts sozusagen auf den technischen Weg zur Veröffentlichung. Die Arbeitsschritte sind immer gleich, aber hin und wieder muckert das System. Und das ist für unsere Technik schwer bis unmöglich nachzuvollziehen, warum der Podcast dann hin und wieder halt beim Abspielen streikt. Deswegen kann ich an dieser Stelle auch nur den kleinen Tipp geben, in einem solchen Falle zu versuchen, den Podcast über die ARD Audiothek abzuspielen oder über eine andere Plattform wie Spotify. Dort läuft es dann eigentlich immer reibungslos. Das ist die erste technische Sache. Die zweite hat vielleicht auch ein bisschen mit meinem Alter zu tun. Ich bin dann auch keine 20 oder 30 mehr. Und da ist es ganz natürlich, dass man hohe Frequenzen, also ganz hohe Töne, schlechter oder gar nicht mehr wahrnimmt. Und wenn dann auch resultierend aus der Verknüpfung unglücklicher Umstände mal so ein dauerhafter, sehr hoher Fiebton, Pfeifton auf dem Audio liegt, kann es sein, dass ich das beim Bearbeiten nicht höre. Und wenn diejenigen, die dann nach mir noch an den Podcast ran müssen, auch ein wenig älter sind oder das Gehör schlecht genug ist, dann hören die das auch nicht. Aus diesem Grund haben wir die letzte Folge auch nochmal veröffentlichen müssen, nachdem wir den dort vorhandenen Fiebton herausgerechnet haben. Für dieses Phänomen haben wir die Ursachen anscheinend gefunden und wir hoffen, dass es heute nicht wieder passiert und natürlich später auch nicht. Zur Sicherheit werden wir uns den Frequenzverlauf heute aber vor der Veröffentlichung nochmal anschauen und im Falle der Fälle vorher einschreiten. Also, tut mir leid wegen dieser Widrigkeiten und wegen dieser langen Vorbemerkung. Jetzt aber zum Inhalt dieses Podcasts. Herr Bühler, die aktuelle Lage. Kurzer Überblick wieder zu Beginn.
Ja, der Krieg in der Ukraine geht weiter, so wie wir ihn jetzt schon seit mehr als 3 Jahren erleben, mit Kämpfen an der Front, mit gegenseitigen Luftangriffen. Die Russen haben nach wie vor sehr starke Verluste, stärkere Verluste als in den ersten Jahren 2022, 2023. 24 war schon am Ende des Jahres, waren sehr hohe Verluste und das setzt sich jetzt auch in diesem Jahr fort. Bei sehr kleinen taktischen Geländegewinnen, muss man sagen. Also die Front bewegt sich kaum.
Es war auch zu lesen, dass die Russen ihre Angriffe an allen Frontabschnitten intensivieren würden. Und wenn Sie sagen, es gibt nur kleine Geländegewinne, dann ich sag mal, passt das verhältnismäßig gar nicht zueinander. Also die hohe Intensität und die kleinen Geländegewinne?
Ich glaube, die Intensität war schon seit Anfang des Jahres auf relativ hohem Niveau. Das schwankt dann manchmal von Tag zu Tag. Das hängt auch mit dem Wetter zusammen beispielsweise. Und von daher darf man, glaube ich, muss man vorsichtig sein mit solchen generellen Wertungen, dass sich das jetzt alles intensivieren würde. Mhm. Wenn Sie das an der Zahl der Angriffe messen, dann liegt das heute nach dem heutigen Lagebericht so bei 180 Angriffen, wobei das sehr kleine Angriffe sein können mit wenigen Soldaten oder auch etwas größere. Also von daher bin ich da immer etwas vorsichtig mit dieser Schlagzeile, dass sich da irgendetwas intensiviert. Wir sehen das seit Anfang letzten Jahres, dass die Russen in der Initiative sind, dass sie ihre Offensive vorantreiben wollen. Und wir sehen seit über einem Jahr, dass sie eben nur ganz langsam vorwärts kommen. Da hat sich nichts geändert.
Diese Pufferzone, sage ich mal in Anführungszeichen, die die Russen im Nordosten schaffen wollen, die wächst weiter?
Das ist die Pufferzone, die in die Region, in die ukrainische Region Sumy hineinragt. Sie wächst kaum, verändert sich auch kaum. Sie liegt etwa bei 210, 220 Quadratkilometern mittlerweile. Aber die Anfangserfolge, die da waren, die haben sich nicht verstetigt, sondern sie sind aufgefangen worden durch sehr starke Verteidigung, die die Ukrainer mittlerweile aufgebaut haben. Die haben einige Brigaden dort herangeführt, die gegen die nominell Elite-Truppen, die Fallschirmjäger und auch die Marineinfanterie dort durchaus halten können. Inwieweit sich das weiterentwickelt, wird davon abhängen, ob die Russen zusätzliche Kräfte da heranführen können, um das zu erweitern. Sicher ist ein Ziel die Provinzhauptstadt Sumy, die etwa 20, 30 Kilometer noch entfernt liegt, zu erobern. Das wäre dann die erste Provinzhauptstadt, die man überhaupt erobert hätte. Und von daher glaube ich nicht daran, dass die Russen absichtlich jetzt dort stehen bleiben wollen, wo sie stehen, sondern sie wollen die Pufferzone schon weiter ausdehnen und weiter in die Region Sumy angreifen.
Dann die Lage an den anderen Brennpunkten, vielleicht im Wesentlichen Pokrovsk und Umgebung.
Ja, die anderen Brennpunkte brauchen wir im Grunde genommen nicht abzugehen. Es ist der große Schwerpunkt der Raum Pokrovsk mit Toretsk etwas weiter östlich davon und Chasiv Yar nach wie vor etwa nordöstlich von Toretsk. Dort ist die Ukraine sicher am meisten unter Druck. Dort hat sich aber von der Lage her auch nicht viel geändert. Es gibt nur einen Vorstoß, der von Toretsk Richtung Konstantinivka führt, also nach Norden von Toretsk aus gesehen, ein schmaler Schlauch entlang der Straße. Das ist schon eine Sache, die die Ukrainer ernst nehmen. Denn dort besteht die Gefahr, dass dieser Kessel oder Halbkessel, der sich dort gebildet hat zwischen Pokrovsk und Chasiv Yar, dass der genommen wird und dann eine günstige Ausgangsbasis für den Angriff auf diese Städte dort in der Region Donetsk bis hoch nach Kramatorsk und Slowjansk dann stattfinden kann. Das ist ein weiteres operatives Ziel, dessen Erreichen noch in weiterer Ferne liegt.
Dann die russischen Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine. Kann man sagen, dass die auf weiterhin teilweise sehr hohem Niveau verharren?
Nein, verharren würde ich nicht sagen. Sie schwanken, wie wir es eigentlich schon Monate so gesehen haben. Allerdings die Spitzenwerte sind immer sehr hoch. Sie meandern von 55 Drohnen an einem Tag, dann 183 Drohnen am anderen Tag. Und der Spitzenwert jetzt in der letzten Woche, der war eben der Angriff vor allen Dingen auf Kiew. Insgesamt wurden 440 Drohnen ukraineweit eingesetzt, alleine auf Kiew. Sind 177 Drohnen abgeschossen worden und zwei ballistische Raketen. Das war einer der schwersten Luftangriffe auf die Stadt Kiew. überhaupt in diesem Krieg. Es wird jetzt gesprochen von 23 Zivilisten, die zu Tode gekommen sind, und über 100, 134 ist die Zahl von heute Morgen, die verletzt worden sind. Die Zahl ist deshalb so hoch, weil auch Wohngebiete getroffen worden sind, also große Wohnungen. Ein neunstöckiges Haus. Die Häuser sind zum Teil eingestürzt oder schwer beschädigt worden und dadurch kommen die hohen Verluste zustande. Was bemerkenswert ist, und ich hatte es die letzten zwei Male schon angedeutet, dass die Russen versuchen, ihre Startplätze zu vergrößern. Teilweise haben sie schon ausgebaut. Sie wollen ja bis auf 15 Startplätze kommen für ihre Drohnen. Jetzt dieser Angriff da auf Kiew und auf andere Städte der Ukraine, die wurde von 9 Startplätzen aus bereits durchgeführt, während es früher ganz am Anfang mal 3, 4, 5 waren. Aber jetzt sind es offensichtlich bereits 5 Startplätze, die operationell sind und voll ausgebaut sind, sodass sie gleichzeitig mehr Drohnen auch in die Luft bringen können.
Dass es diese Einschläge in Kiew beispielsweise gibt mit den entsprechenden Verletzten und auch Toten, liegt das einfach an der höheren Intensität oder liegt das auch am Schwächeln der ukrainischen Luftverteidigung? Also wenn man schon in Kiew Tote zu beklagen hat, dann horcht man ja zumindest auf, weil man ja eigentlich denkt, dass die ukrainische Hauptstadt gut geschützt ist.
Naja, Kiew ist ja schon mehrfach getroffen worden mit ähnlich hohen Zahlen an Toten und Verletzten. Das würde ich jetzt nicht als Indiz dafür herannehmen. Tatsache ist aber, dass die Vielzahl an Drohnen einfach zu einer Übersättigung jedes Luftverteidigungssystems kommt. Und so ist es in der Ukraine im Augenblick. Und dann kommt dazu, dass sie, das hängt damit zusammen, dass sie auf engstem Raum die Drohnen einsetzen, sodass tatsächlich wenig Abwehrmöglichkeiten bestehen. Die Abschussquoten, die liegen zwar so insgesamt um 80%, aber wenn sie eben auf einen Punkt viele Flugkörper hinschicken, also Raketen oder auch Drohnen, dann passiert es eben, dass doch der eine oder andere durchkommt. Darauf setzen die Russen und deshalb bleibe ich auch bei meiner Auffassung, das hat militärisch überhaupt keine großen Auswirkungen. Sie zielen auch nicht auf militärische Ziele, sondern sie lassen die Drohnen auf die Städte niederprasseln und auch ihre Raketen, um die Bevölkerung zu verunsichern, um der Bevölkerung den Widerstandswillen zu rauben. Das ist das eigentliche Ziel, was damit erreicht werden soll.
Welche Angriffe seitens der Ukraine auf Ziele im russischen Hinterland halten Sie für erwähnens- bzw. bemerkenswert, also aus den letzten Tagen?
Also das geht jetzt weiter auf dem gleichen Niveau eigentlich, das wir auch seit einiger Zeit schon sehen, auch in der Qualität der Ziele, die angegriffen werden. Beispielsweise ein Flugplatz in Westrussland, auf dem Su-34 Bomber, die immer wieder in der Ukraine eingesetzt werden, stationiert sind. Der Platz liegt 250, 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Es gibt wieder einen Angriff auf Alabuga, das ist in Tatarstan, das ist uns bekannt, weil dort die Drohnen, die Shahid-Drohnen hergestellt werden. Allerdings hat es diesmal offensichtlich nicht das Shahid-Drohnenwerk getroffen, sondern einen anderen Rüstungsbetrieb, in den LKWs und Radfahrzeuge hergestellt werden für das Militär. Es hat eine Elektronikfirma getroffen in Moskau, die sehr speziell ist und sehr spezielle Elektronikteile für alle möglichen Waffen herstellt, der Russen. Also das muss sie schwer getroffen haben. Und dann natürlich sind das nicht nur Drohnenangriffe, wie bei den Zielen, die ich gerade zitiert habe, sondern es gibt auch nach wie vor Sabotage im Hinterland, in Kaliningrad auch noch, das ja von Staaten der Europäischen Union eigentlich eingeschlossen ist und der Ostsee natürlich. Hier hat man ein Umspannwerk in Brand gesetzt, offensichtlich durch Saboteure vor Ort. dass ein Industriegebiet, aber auch militärische Einrichtungen dort um die Umspannstation mit Strom versorgt.
Dann die politischen Entwicklungen, was die betrifft, Herr Bühler, die Verhandlungen. Da gibt es doch eigentlich nur zu konstatieren, dass es da keine hoffnungsfrohe Entwicklung gibt. Also weiterhin keine hoffnungsfrohe Entwicklung.
Naja, nach den jüngsten Gesprächen in Istanbul ist ja ein Gefangenenaustausch vereinbart worden. Und die Übergabe von Leichnamen von gefallenen Soldaten, und das hat sich jetzt fortgesetzt in der letzten Woche, hat zwei weitere Gefangenenaustausche gegeben von schwerverletzten und kranken Soldaten sowie von jungen Soldaten im Alter zwischen 18 und 25. Also das ist ja das Paket sozusagen, das dort in Istanbul entschieden worden ist und vereinbart worden ist. Aber was die weitere Entwicklung angeht in der Diplomatie, da gibt es jedenfalls öffentlich bekannt überhaupt keine Fortschritte. Es ist nach wie vor das Memorandum, die letzte Äußerung gewesen der Russen, in dem die Russen den Ukrainern Bedingungen gestellt haben für einen Waffenstillstand und auch ihre Zielsetzung genannt haben, wie der Krieg in einem Friedensvertrag enden könnte. Und das haben wir ja ausführlich besprochen im letzten Podcast, glaube ich. Das habe ich ja bezeichnet als Kapitulation, die dort von der Ukraine verlangt wird. Seither gibt es dort weitere Forderungen, die nicht in dem Memorandum stehen, die insbesondere von dem stellvertretenden Außenminister immer wieder gebracht werden aus Moskau. Aber es gibt keine weiteren Initiativen, die jedenfalls öffentlich bekannt sind, die ganze Diplomatie nach vorne tragen würden hinsichtlich eines Waffenstillstandes oder gar hinsichtlich Friedensgespräche. Es gibt aber auf der anderen Seite auch keine Anzeichen, dass das Sanktionenpaket bei den Amerikanern, das der Abgeordnete Lindsey Graham geschürt hat und für die es eine große Mehrheit gibt im Senat in Washington, dass das in nächster Zeit umgesetzt wird. Selbst nach dem G7-Gipfel gibt es da keinerlei Anzeichen.
Okay, dann belassen wir es dabei mal mit dem, was im eigentlichen Ukraine-Krieg passiert und machen mal einen kleinen Abstecher, müssen wir glaube ich machen. Viel Aufmerksamkeit bekommt ja derzeit auch ein Konflikt, in den einer der Hauptunterstützer der Russen im Ukraine-Krieg involviert ist, der Konflikt zwischen Israel und Iran. Sprich also die israelischen Angriffe und die Reaktion der Iraner. Herr Bühler, wie besorgt sind Sie denn angesichts dessen, was da passiert?
Also natürlich bin ich besorgt. Jeder Krieg, der wieder aufflammt oder fortgesetzt wird oder neu begonnen wird, der verschärft die Sicherheitslage in dieser Welt im Schatten des großen Krieges, der da in der Ukraine stattfindet und in Russland. Deshalb sind die Stimmen, die jetzt zur Deeskalation aufrufen, richtig und angemessen. Es darf nicht dazu kommen, dass der Nahe und Mittlere Osten in Brand gesteckt wird durch diesen Krieg jetzt zwischen Israel und dem Iran. Allerdings haben die jahrelangen Verhandlungen um das Atomprogramm des Irans auch jetzt wieder mit Donald Trumps Verhandlungsteam nach wochenlangen Verhandlungen wieder keine Ergebnisse erzielt. Angesichts der existenziellen Bedrohung, den das Mullah-Regime in Teheran schon seit Jahrzehnten darstellt für Israel, sind die Nachrichten, dass Iran unmittelbar vor der erfolgreichen Entwicklung einer Nuklearwaffe steht, trotz vieler Beteuerungen, dass es nicht so ist, schon alarmierend. Verschärft wird die Lage auch durch die Tatsache, dass der Iran sich in den letzten Jahren ein weitreichendes Raketenpotenzial geschaffen hat, diese Waffen dann auch ins Ziel zu bringen. Und das erhöht meine Besorgnis noch einmal.
Nun hört und liest man natürlich auch in vielen Stellungnahmen im Westen, auch in der Erklärung der G7 dazu, dass der Iran der Instabilitätsfaktor in der Region sei. Ist denn das tatsächlich so, Herr Bühler, auch nach Ihrer Einschätzung? Man weiß ja auch, also derjenige, der diese aktuellen gegenseitigen Angriffe jetzt losgetreten hat, ist ja Israel.
Ja, aber Herr Deisinger, das glauben Sie ja nicht, das weiß ich ja, also zum Gesprächen. Das nehmen Sie jetzt auf, weil es auch von Zuhörern so nachgefragt wird. Das ist ja auch berechtigt, das wollen wir ja auch. Aber ich will Ihnen schon sagen, wer so argumentiert, der hat ein Geschichtswissen von einigen Tagen. Das Mullah-Regime hat ein Staatsziel, nämlich Israel von der Landkarte verschwinden zu lassen. Ein Ziel, das es seit Jahren konsequent verfolgt. Nicht umsonst werden die Hisbollah im Libanon, die Hamas im Gaza und die Houthis im Jemen als Ableger der iranischen Revolutionsgarden ausgebildet, ausgerüstet und in jeder Hinsicht unterstützt, auch durch Teilhabe an den Angriffen gegen Israel. Schauen Sie, haben wir bereits vergessen, dass der Iran mit seinen Ablegern, mit seinen Proxys, wie man im Englischen da sagt, im Jemen Israel im letzten Jahr zweimal mit groß angelegten Luftangriffen belegt hat. Das war etwa Mitte April letzten Jahres mit 300 Drohnen und im Oktober, am 1. Oktober, glaube ich, mit 200 ballistischen Raketen. Also das ist nicht so, dass das jetzt alles neu kommt und dass das alles beginnt, sondern es ist eine Fortsetzung einer langjährigen Auseinandersetzung, die von Zeit zu Zeit in Krieg umschlägt und die zum Ziel hat, von den Mullahs aus Israel von der Landkarte verschwinden zu lassen, wie ich schon gerade sagte.
Das haben Sie auch oft genug betont, also oder in die Öffentlichkeit rausgeblasen, die Mitglieder da der iranischen Führung, schon seit vielen Jahren. Dennoch muss man natürlich fragen, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, ob es richtig ist, was Israel da jetzt getan hat, beziehungsweise tut. Denn immerhin verbietet das Völkerrecht solche Angriffe. Also da kann man jetzt noch so oft sagen, dass es Präventivschläge waren. Und eigentlich verbietet das Völkerrecht ja auch Präventivschläge. Also schätzen zumindest eine ganze Menge Völkerrechter so ein. Ich will dazu auch kurz mal aus einer Hörermail zitieren, und zwar von Werner Hills. Kurzes Zitat. Kein deutscher Politiker sieht darin etwas Unrechtes. Es ist aber eine militärische Attacke wie 90er Jahre Jugoslawien und 2003 Irak. Zitat Ende.
Also zunächst muss man mal sagen, dass Israel ein Recht zur Selbstverteidigung hat. Das muss man immer wieder dazu sagen, weil ganz offensichtlich manche Mitbürger dieses Recht abstreiten. Und ich will wiederholen, was ich gerade gesagt habe, ist es richtig, dass Israel seit langem vom Iran existenziell bedroht ist. Und Sie hatten es ja gerade nochmal bestätigt, dass die Mullahs das auch selbst immer öffentlich sagen. Und Israel befindet sich zweifellos ebenso viele Jahre in einem Verteidigungskrieg gegen seine Gegner, also den Iran und seinen Proxys. Und insofern ist das Kommuniqué aus dem G7-Gipfel schon zutreffend aus meiner Sicht. Nun hat Israel mit seinen Angriffen auf militärische Ziele im Iran zweifellos eskaliert. Die iranische Flugabwehr ist ausgeschaltet worden, sodass die Israelis in ihren Maschinen selbst über der Hauptstadt Teheran ungehindert operieren können. Raketenstellungen ihrer ballistischen Raketen wurden im großen Umfang zerstört, aber noch nicht alle. Die Führungsstellen der Revolutionsgarden und des Militärs bekämpft und in ihrer Führung erheblich eingeschränkt und Anlagen des Atomprogramms angegriffen und dadurch die Iraner in ihrem Atomprogramm zurückgeworfen. In welchem Umfang, das wird man noch sehen. Präventivkriege sind im Völkerrecht umstritten. Also wenn erlaubt, dann nur unter strengen Auflagen, dass also unmittelbare Gefahr droht. Aber selbst diese Auflagen können so oder so ausgelegt werden. Und deshalb ist es durchaus eine Grauzone im Völkerrecht. So beurteile ich das jedenfalls als völkerrechtlicher Laie. Also eine abschließende Beantwortung wird man aus dieser Betrachtung nicht ziehen können. Was unser Hörer Hills auch noch gesagt hat, die Kriege in Jugoslawien und der Krieg in 2003 im Irak sind mit dieser Situation nicht vergleichbar. Das will ich jetzt nicht nochmal sagen, das haben wir schon mal ausführlich, glaube ich, gesagt zu diesem Thema. Das ist nicht vergleichbar, das können Sie da nicht heranziehen. Was offensichtlich den Zeitpunkt bestimmt hat, ist, dass sowohl die Hisbollah im Libanon wie auch die Hamas im Gazastreifen schwer angeschlagen sind und nicht in der Lage sind, sich dort zu beteiligen an Kämpfen gegen Israel. Selbst die Houthis haben große Probleme, nachdem neulich die Amerikaner viele Stellungen der Houthis zerstört haben, wo sie ihre Raketen abschießen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich so ein großer Krieg, der bringt es auch mit sich, dass man im Schatten dieses Krieges auch operiert, und weil die politische Aufmerksamkeit, die lässt es manchmal nicht zu, viele Krisen auf einmal einzugrenzen und einzudämmen. Und der dritte Punkt ist sicher auch, dass sie jetzt ein Zeitfenster haben, in dem sie mit großen Schlägen der Iraner nicht zu rechnen haben. Ein Zeitfenster wohl auch, wo andere Staaten sagen, die Iraner kommen jetzt an den Punkt, an dem sie eine Nuklearwaffe haben und durchaus auch Interesse daran ist, dass irgendwann mal dieses Problem der Nuklearwaffen des Irans nach Jahrzehnten Gesprächen dazu auch gelöst wird. Keiner kann Interesse haben, dass die Iraner Atomwaffen besitzen. Ich muss mich korrigieren, ich spreche jetzt da von Iranern. Iraner ist das falsche Wort, das Mullah-Regime, das ist das, und die sie unterstützenden Iraner, die meine ich damit. Hm.
Man hat immer auch mit einer gewissen Hochachtung vom israelischen Raketenabwehrschild gesprochen, also zu dem ja auch der sogenannte Iron Dome gehört. Nun sieht man, wenn man nach Israel schaut, dass auch dieses Abwehrschild nicht perfekt ist. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist genauso wie in der Ukraine auch. Ich glaube auch nicht, dass die Israelis irgendwann mal gesagt haben, dass das Raketenabwehrschild, das sie da haben, dass es perfekt ist. Iron Dome ist ja die unterste Schicht und darüber sind noch zwei Schichten für weitreichendere Waffen und höher fliegende Waffen. Also der Iron Dome schützt ganz sicher gegen die Katyusha-Raketen oder die Raketen, die so quasi in Handarbeit hergestellt werden aus im Gazastreifen und die dann zu Hunderten auf Israel einprasseln. Da kann man schon sagen, dass sie schützen. Sie schützen eben nicht, wenn hochentwickelte Raketen, und da haben die Iraner ja einige Mittelstreckenraketen, die durchaus neueren Baujahrs sind, die erst wenige Jahre alt sind. Und wenn die gezielt eingesetzt werden, und nicht alleine, sondern in größeren Stückzahlen, da kann es schon dazu kommen, dass wie in Tel Aviv ein Wohnhaus getroffen wird, bei dem es dann auch Opfer gibt. Also der Schutzschild insgesamt, der ist nicht perfekt, wie Sie sagen, kann aber auch nie perfekt sein. Da wären die Erwartungen zu hoch.
Iran preist zumindest einen Teil seiner Raketen als nicht abzufangen an. Inwieweit stimmt denn das?
Also wir sehen ja auch in der Ukraine, dass grundsätzlich jeder Typ abzufangen ist. Die Chancen sind natürlich höher, wenn es langsam fliegende Drohnen sind oder langsam fliegende Marschflugkörper. Bei ballistischen Raketen ist das so eine Sache, da wenn die vermehrt auftreten, in großen Schwärmen auftreten plötzlich, dann tritt das ein, was ich gerade beschrieben habe. Und deshalb kann man aber nicht sagen, dass sie grundsätzlich nicht abzufangen sind.
Hm. Ein bisschen konnte man aufhorchen, als die Iraner davon gesprochen haben, auch eigene Hyperschallraketen eingesetzt zu haben. Verfügt denn der Iran tatsächlich über solche Waffen? Also wir wissen es ja ansatzweise von den Russen, aber selbst die Amerikaner sind ja bei der Entwicklung solcher Raketen offenbar noch nicht so weit wie die Russen.
Also das ist auch so eine Grauzone. Also von Hyperschall sprechen wir, wenn eine Waffe oder ein Flugzeug mit theoretisch beim Flugzeug mit einer fünffachen Schallgeschwindigkeit fliegt, dann sprechen wir von Hyperschall. Viele ballistische Raketen, im Grunde genommen alle ballistischen Raketen, die die Atmosphäre verlassen, fliegen mit Hyperschall, zum Teil mit 20-facher Schallgeschwindigkeit, die Interkontinentalraketen. Also die könnte man auch als Hyperschallwaffen bezeichnen. Nein, aber sind sie nicht. Hyperschallwaffen sind im engeren Sinne im Grunde genommen Flugkörper wie ein Marschflugkörper, der in Bodennähe fliegt, der sein eigenes Profil fliegt, der auch in Grenzen gesteuert werden kann während seines Flugs, der Ausweichbewegungen machen kann und das eben mit Hyperschall, also mit fünffacher Schallgeschwindigkeit. Hier gibt es drei Staaten, die insbesondere an solchen Programmen arbeiten. Das ist Russland, die auch schon die ersten Raketen haben, sie auch schon eingesetzt haben in der Ukraine. Wir wissen, das ist China, das sind die USA, das haben sie ja auch genannt. Das sind aber auch andere. Auch bei uns werden Forschungen angestellt, Entwicklungen angestellt für Hyperschallwaffen. Dass der Iran Hyperschallwaffen hat, das glaube ich nicht. Also das entzieht sich jedenfalls meiner Kenntnis. Bisher haben sie zwar moderne ballistische Raketen, die auch sehr schnell fliegen können, aber noch nicht diese Hyperschallwaffen, wie ich sie gerade beschrieben habe.
Und dann sind wir auch schon bei der Frage, inwieweit diese Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran den Ukraine-Krieg beeinflussen könnte. Wir lassen mal die politischen Aspekte heute außen vor und konzentrieren uns auf die militärischen. André Ostendorf hat uns geschrieben und der fragt Folgendes. Ich zitiere, der Iran hat Russland im Verlauf des Ukraine-Krieges mit Kampfdrohnen versorgt. Mittlerweile stellt Russland diese Drohnen selbst her. Ist bekannt, ob der Iran noch weitere Waffen oder Waffenkomponenten regelmäßig an Russland liefert? Und falls ja, wird die Fähigkeit Russlands zur Kriegführung in der Ukraine durch den Angriff Israels auf den Iran in irgendeiner relevanten Weise negativ beeinflusst? Fragezeichen und Zitat Ende.
Da will ich eins sagen, was ich vorhin nicht gesagt habe. Die Russen selbst haben ein ganz großes Interesse daran, dass der Iran keine Nuklearwaffen hat. Russland hat selbst ja die ganzen Resolutionen des Sicherheitsrates mitgetragen und befürwortet. Sie können auch aufgrund der geografischen Lage und unklarer Entwicklungen, wie sich dieses Regime weiterentwickelt, kein Interesse daran haben. Nun hat der Iran angeboten, Shahid-Drohnen zu liefern. Das haben sie getan, mehrere tausend Stück, haben aber dann die Lizenz auch wahrscheinlich verkauft an Russland. Und seither werden diese Drohnen, die günstig herzustellen sind, die aber doch so groß sind, 3 Meter Spannweite, glaube ich, oder 3 Meter Länge und 2 Meter Spannweite, so in dieser Größenordnung. Aber die werden in Al-Baluga, in Tatarstan jetzt hergestellt, in Russland. Die werden nicht mehr geliefert, nach meiner Kenntnis. Russland hat aber verkündet nach den Gesprächen, die hochrangig geführt worden sind in Teheran, dass der Iran Raketen liefern will. FAT-360 ist ein Typ, eine relativ moderne Mittelstreckenrakete und möglicherweise auch eine Drohne, Abadil heißt die. Aber bisher sind diese Raketen in der Ukraine noch nicht aufgetaucht. Ist auch nicht bekannt, ob sie da schon Raketen bekommen haben. Das heißt, unterm Strich, um die Frage zu beantworten, also der Krieg in der Ukraine, die russische Kriegsführung in der Ukraine wird durch den Angriff Israels aus meiner Sicht nicht negativ beeinflusst. Also negativ in dem beeinflusst in dem Sinne, dass jetzt nun keine Waffen mehr geliefert werden. Ja. Ob sich das ändert mit abnehmender Zahl von Raketen, und die Iran selbst auch nicht unbegrenzt hat. Das will ich nicht ausschließen, dass es dann dort mittelfristig keine Raketenlieferungen gibt oder keine Drohnenlieferungen, was diesen Typ Abadil angeht.
Okay, dann An dieser Stelle Punkt. Unter dieses Thema könnte auch wirklich nur ein kleiner Ausflug sein mit null Anspruch auf Vollständigkeit. Kommen wir zum Papier aus den Reihen der SPD, das in den vergangenen Tagen kräftig diskutiert worden ist. Das ist ein Manifest der SPD-Friedenskreise. Wie die Autoren selbst schreiben, ist das ein Gremium, das in regelmäßigen Abständen zusammenkommt, um über SPD-Friedenspolitik zu beraten. Bevor wir uns das Papier genauer anschauen, Herr Bühler, habe ich zwei Fragen. Die erste, auch Sie betonen ja immer wieder, dass es wichtig ist, die Meinung anderer zu hören, zu diskutieren, auf jeden Fall miteinander im Gespräch zu bleiben. Nun kann man Ihnen, Herr Bühler, den Friedenswillen natürlich nicht absprechen und den Autoren des Papiers auch nicht. Haben Sie aber tatsächlich den Eindruck, dass Sie sich mit Herrn Stegner oder Herrn Mützenich, die gehören ja zu den Erstunterzeichnern, hinsetzen und konstruktiv darüber diskutieren könnten, wie man im Ukraine-Krieg zu einem Waffenstillstand oder gar einem Frieden kommt?
Ich denke schon. Ich meine, im kleinen Kreis allemal, öffentlich wahrscheinlich nicht, denn dazu sind die Politiker zu bekannt und deren Positionen sind zu sehr festgelegt. Und ich glaube nicht, dass man da dann irgendwie auf einen Nenner kommt, jedenfalls nicht in den Fragen, die dort in dem Papier drinstehen, wo ich eine explizit andere Meinung habe oder wo die Faktenlage auch ganz anders liegt.
Also Ihre Position, Herr Bühler, das muss man ja der Vollständigkeit halber auch sagen, ist ja auch ganz schön festgelegt. Insoweit unterscheidet sich das nicht sonderlich von Herrn Stegner oder Herrn Mützenich, oder?
Naja, ich habe ja von Meinungen und Fakten gesprochen. Ja. Meinungen kann man natürlich verändern in der Diskussion, Fakten nicht.
Ja. Zweite Frage, die ist vielleicht auch schon wieder ein bisschen provokativer. Welche Unterschiede sehen Sie, Herr Bühler, zwischen den Positionen in diesem Papier, also aus den SPD-Friedenskreisen, und den Positionen von Sarah Wagenknecht? Also ich nehme an, dass die Autoren mit Frau Wagenknecht auch keine gemeinsame Sache machen wollen.
Also Frau Wagenknecht hat es ja begrüßt, dieses Papier, und das will ich so stehen lassen. Wissen Sie, ich will jetzt da nicht alle möglichen Stellungnahmen von Frau Wagenknecht jetzt bewerten, die ja auch nicht auf dem Tisch liegen. Ich bewerte mir gerne das, was tatsächlich auf dem Tisch liegt. Zu Frau Wagenknecht haben wir schon mal vor einiger Zeit Stellung genommen zu einigen ihrer Aussagen. Die klingen ähnlich, das ist richtig, aber doch in manchen Dingen eben unterschiedlich.
Na okay. Aber dann vielleicht noch eine dritte Sache, Herr Bühler. Dieses Papier wird hier in einem gesellschaftlichen Klima veröffentlicht, in dem Positionen wie die, die wir jetzt mal gleich hören, immer häufiger aufzutauchen scheinen. Was wollen wir hören? Und zwar einen Anruf, der uns auf unserer Mailbox erreicht hat.
Hallo, guten Tag. Robin Leoson aus Mallorca. Zur letzten Folge, da ging es um das Memorandum der Russen in Bezug auf die Friedensverhandlungen in Istanbul. Da wurde sehr viel gesprochen drüber. Ich fand es sehr einseitig, weil es wurde ja komplett unterschlagen, dass die Russen explizit der Ukraine erlauben, ein Mitgliedsland der EU zu sein. Also da ist explizit angegeben worden, Quelle Stuttgarter Zeitung, dass es für die Russen vollkommen okay ist, wenn die Ukraine in die EU geht. Ich frage mich, diese Chance muss doch die EU ergreifen, wenn sie wirklich im Sinn hat, Ukraine vollstens und nachhaltig zu unterstützen. Also das sollte man doch tun und dann vielleicht die Bedingungen erfüllen der Russen, damit der Krieg endet, und dann kann man die Grenzen diplomatisch und so weiter im Laufe der Zeit ohne Waffen, mit viel Gesprächen, mit viel aufeinander zugehen, Interessen ausloten und so weiter, doch dann auch nochmal verschieben, aber eben ohne Waffen.
So, also das ist ein Anruf, der uns erreicht hat. Nun ist es schwer bis fast unmöglich, in diesem Papier etwas zu finden, das einen Weg aufzeigt, also in dem Papier, was aus den SPD-Friedenskreisen kommt, meine ich, da etwas zu finden, das einen Weg aufzeigt, wie man im Ukraine-Krieg zu einem Frieden kommen kann. Da komme ich dann gleich auch nochmal zu. Ich weiß, das ist jetzt spekulativ, aber denken Sie, dass mit manchem der Autoren eine solche Sache zu machen sei, wie sie der Anrufer gerade beschrieben hat, also zugeständigt an die Russen, die russischen Bedingungen erfüllen und dann später vielleicht mal, wenn nicht mehr geschossen wird, irgendeine politische Lösung finden?
Ja, aber ich muss natürlich auf die Frage selbst ein bisschen eingehen. Also aus meiner Sicht habe ich natürlich nicht einseitig über das Memorandum gesprochen der Russen. Ich habe beide Positionen ja dargestellt in der letzten Folge, der Ukraine und der Russen, was sie in ihrem Memorandum aufgeschrieben haben. Ich habe das zitiert aus der TASS. Ich schätze die Stuttgarter Zeitung im Übrigen sehr. Ich kann aber jetzt nicht feststellen, wo die Quelle für die Stuttgarter Zeitung liegt. Es hat durchaus Äußerungen gegeben von einigen aus dem Umfeld Putin, dass man sich das vorstellen könne. Aber nach meiner Kenntnis war das im Memorandum so nicht enthalten. Das Memorandum, ich sage es nochmal, das ist die internationale Anerkennung. Hier geht es nicht um irgendein Einfrieren einer Linie, sondern es ist die Forderung, die Provinzen Luhansk, Donetsk, Saporischschja, Cherson und die Krim selbst international anzuerkennen als Bestandteil Russlands. Es geht um den Rückzug aus den noch nicht besetzten Gebieten der vier Provinzen. Das geht um die dauernde Neutralität der Ukraine. Schon da würde sich bei Ihrer Argumentation jetzt auch ein Streitfall herausstellen, inwieweit ist denn die EU neutral oder nicht? Das ist jetzt nur ein Kommentar zu dieser Forderung, die in dem Memorandum aufgestellt wird. Es gibt das Verbot der Verlegung von ausländischen Truppenteilen in die Ukraine. Es müssen bestehende Sicherheitsbündnisse beendigt werden der Ukraine. Verbot nuklearer Waffen, gut, das wollen sie hoffentlich ohnehin nicht. Und der Schutz der Freiheit und Interessen der Russen und der russischsprachigen Bevölkerung muss sichergestellt sein. Das sind die Bedingungen des Memorandums. Dazu gibt es die Wege zum Waffenstillstand, die also auch ähnlich scharf postuliert sind, keine internen Truppenverlegungen, keine Neuaufstellung von Truppenteilen mehr, Ende des Kriegsrechts, Organisation von Präsidentschaftswahlen und so weiter. Das ist der Weg, der beschritten werden soll auf dem Weg zu einem Waffenstillstand, wohlgemerkt noch nicht zu einem Frieden. Das zur Frage der Einseitigkeit. Ja, und die Äußerungen, die man immer wieder hört, dass das zugelassen werden soll, dass die Ukraine der EU beitritt, das glaube ich noch nicht so ganz. Das kann auch ein vergiftetes Angebot sein. Schauen Sie, wenn Sie die Europäische Union heute anschauen, da gibt es einige Staaten, die es niemals zulassen würden, nach heutiger Zusammensetzung der Regierungen und Parlamente in diesen Staaten. Es gibt in Ungarn eine Konsultation, nennen sie das, des Volkes, ob das zugelassen werden soll oder nicht, dass die Ukraine in die EU aufgenommen wird. Es gibt, als ich zuletzt vor ein paar Wochen in Budapest war, große Wahlplakate für diese Konsultationen oder Volksbefragung, an der mittlerweile schon 2 Millionen von den 10 Millionen Ungarn teilgenommen haben. Und auf diesen Plakaten sind übrigens Frau von der Leyen abgebildet, Herr Weber von der CSU und Vorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament und Präsident Zelensky. Die ungarischen Schriften kann ich natürlich nicht lesen, aber man hat mir gesagt, dass das eben Plakate sind gegen einen Ukraine-Beitritt. So, und deshalb sage ich, vergiftetes Angebot, weil eigentlich vollkommen klar ist aus russischer Perspektive heute, dass es auf absehbare Zeit oder auf nicht absehbare Zeit, muss ich sagen, einen Beitritt der Ukraine nicht geben wird. Jedenfalls nicht unter der Verfasstheit, wie die Europäische Union heute aufgestellt ist. Und Ungarn ist nicht das einzige Land, das sich dagegen ausspricht. Also von daher würde ich das auch als ein Angebot ansehen, das die Ukraine gerne annehmen wird, aber dessen Realisierungsmöglichkeit ich mit Stand von heute noch nicht sehe.
Okay, dann ich will nur mal ganz kurz festhalten, damit wir es auch nicht wirklich nicht verwechseln. Wir reden ja hier über zwei Papiere. Das Memorandum, das ist das, in dem die Russen da unter anderem ihre Bedingungen formuliert haben, um zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und das andere Papier ist das Manifest aus den SPD-Friedenskreisen. Also bitte nicht verwechseln. Und wir reden heute über dieses SPD-Manifest. Herr Bühler, Überschrift ist Friedenssicherung in Europa durch Verteidigungsfähigkeit, Rüstungskontrolle und Verständigung. Gegen so eine Überschrift können Sie da sicher auch nichts einwenden. Ne? Also wenn da in der Überschrift schon Verteidigungsfähigkeit betont wird?
Nein, da kann ich natürlich überhaupt nichts einwenden dagegen. Aber wir müssen mal festhalten, es geht um Friedenssicherung in Europa. Das, glaube ich, ist, wenn Sie das jetzt inhaltlich diskutieren wollen, nochmal wichtig zu bemerken.
Und Frage ist auch, wie man dann Verteidigungsfähigkeit definiert. Ein Anhaltspunkt, wie es die Autoren dieses Manifest sehen, der findet sich ein bisschen weiter hinten auf Seite 3. Ich zitiere mal, wir brauchen eine defensive Ausstattung der Streitkräfte, die schützt, ohne zusätzliche Sicherheitsrisiken zu schaffen. Zitat Ende. Defensive Ausstattung der Streitkräfte. Ich nehme an, spätestens jetzt rollen Sie damit den Augen, Herr Bühler. Ne?
Naja, also ich tue mich damit schwer. Das wissen Sie. Ich tue mich damit schwer, eine defensive Ausrüstung von Streitkräften mir überhaupt vorzustellen. Die gibt es nämlich nicht. Es obliegt der Politik, den Zweck von Streitkräften zu definieren und nicht den Streitkräften. Und das ist bei uns abschließend politisch geregelt. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, heißt es im Grundgesetz. Und in einem weiteren Artikel, im Artikel 26, heißt es, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Also dieses Thema stellt sich gar nicht, offensive Ausrüstung der Streitkräfte, jedenfalls nicht für uns Soldaten, die uns eindeutig dem politischen Primat und natürlich auch der Rechtsordnung unseres Landes verpflichtet fühlen. Wenn man die Waffenarsenale anschaut von Streitkräften, jede Waffe kann grundsätzlich zu einem defensiven oder auch zu einem offensiven Zweck eingesetzt werden. Und der dritte Punkt, die Streitkräfte brauchen zur Verteidigung auch vermeintlich offensive Waffen. Also nehmen wir mal Abstandswaffen beispielsweise, Raketen, die feindliche Raketenstellungen ausschalten können, von denen aus deutsche Städte beschossen werden, gerade wie es in der Ukraine passiert. Nur mit Flugabwehrraketen ist das Risiko zu groß. Man sieht es ja gerade, Sie haben es ja auch hinterfragt, in Israel, aber auch in der Ukraine. Also man muss schon ein Mittel haben, um den Schützen zu treffen, der den Pfeil abschießt mit seinem Bogen, also die Ursache zu bekämpfen. Letztlich kann eine defensive Ausrichtung nur durch eine Gesamtbetrachtung der Dispositive von Streitkräften und durch Rüstungskontrolle mit dem Ziel eines Gleichgewichts hergestellt werden. Und da bin ich wieder bei den Autoren, aber muss gleichzeitig sagen, dass dies ein langer, langer Prozess sein wird, denn die Grundvoraussetzung für Rüstungskontrolle, das Vertrauen, ist auf lange Zeit verloren wird so schnell nicht wiederkommen. Mhm. Und ich bezweifle sogar, Herr Deisinger, realistischerweise, dass dies mit Putin überhaupt noch möglich ist.
Lassen Sie mich mal zum Anfang dieses Manifests springen. Da schreiben die Autoren, dass der Frieden in Europa wieder bedroht sei. Ganz ehrlich, ich finde das eine sehr schwache Lagebeschreibung angesichts des Kriegs in der Ukraine. Also über die Phase, dass der Frieden bedroht ist, sind wir doch eigentlich schon lange hinaus, oder?
Wir haben im östlichen Teil Europas den schlimmsten offen ausgetragenen Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Das kann ja keiner leugnen. Insofern ist dieser Satz, den Sie gerade zitiert haben, einfach faktisch falsch. Wir haben die Lage, dass das größte Land in Europa, die Ukraine, von seinem euroasiatischen Nachbarstaat, seinem Brudervolk Russland, angegriffen wurde und dessen Bevölkerung Tag für Tag mit Raketen und Drohnen attackiert wird.
dann, also man erwähnt natürlich den Ukraine-Krieg und dann beschreiben die Autoren, wie sie neue, Zitat, Formen von Gewalt und Verletzung der Humanität, Zitat Ende, erleben. Und da steht dann der Ukraine-Krieg quasi gleichberechtigt neben der sozialen Spaltung der Welt oder auch neben der Klimakrise sind noch einige Punkte mehr, die man sicher alle zusammendenken muss, die alle ihre Bedeutung haben, aber auf mich wirkt die Erwähnung des Kriegs in der Ukraine dort irgendwie beiläufig und ich habe Schwierigkeiten, das angemessen zu finden. Wie geht's Ihnen da?
Ja, da habe ich auch Schwierigkeiten. Beiläufig ist, glaube ich, die richtige Beschreibung. Die einmalige Erwähnung des russischen Kriegs in der Ukraine wird darüber hinaus auch durch den Satz ergänzt, mit einem Komma getrennt, die fundamentale Verletzung der Menschenrechte im Gazastreifen. Und ich will das jetzt nicht leugnen, dass das so ist, aber damit wird schon die Lage in der Ukraine relativiert. Dabei gibt es auch neben dem Gazastreifen weltweit seit Jahrzehnten Formen der Gewalt und Verletzung der Humanität im Kongo, im Sudan, im Myanmar, im Nahen Mittleren Osten, wie wir es gerade gesagt haben, um nur einige Brennpunkte zu nennen. Wirklich neue Formen von Gewalt und Verletzung der Humanität in Europa, und darum geht es in diesem Papier, haben wir seit dem Kriegen im zerfallenen Jugoslawien vor 25, 30 Jahren nicht mehr erlebt. Und das hat sich erst mit Putins Imperialismus und seiner Kriegsführung geändert. Insofern ist das nicht beiläufig irgendwie, sondern das ist eine fundamentale Veränderung hier in Europa, die ich in meinem Leben, und ich bin auch bald 70 Jahre alt, so nur im begrenzten Umfang auf dem Balkan miterlebt habe. Und das mag mir jedes Opfer dort auf dem Balkan das nachsehen, wenn ich das sage, begrenzt. Da meine ich nicht das Leid, das individuelle Leid und das Leid der vielen Tausend, die dort ums Leben gekommen sind, mit einfach erschossen worden sind in Srebrenica oder auch im Kosovo an verschiedenen Stellen. Aber der Maßstab dieses ungeheuerlichen Krieges in der Ukraine, der ist doch ein ganz anderer.
Und dass man weit entfernt ist von einer stabilen Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa, schreiben die Autoren, da kann man sicher nur beipflichten, aber bei den dann folgenden Feststellungen könnte ich mir vorstellen, da hätten Sie sicher auch Schwierigkeiten, die zu unterschreiben. Die kann ich mal kurz vorlesen. Zitat also jetzt. In Deutschland und in den meisten europäischen Staaten haben sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und Hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen. Frieden und Sicherheit sei nicht mehr mit Russland zu erreichen, sondern müsse gegen Russland erzwungen werden. Zitat Ende. Was meinen Sie denn zu dieser Einschätzung?
Naja, also über Stil kann man ja streiten. Das mag also jeder selbst beurteilen. Ich mag solche Anwürfe und Unterstellungen nicht. Es gibt in unserem Land ernstzunehmende Stimmen, die sagen, dass wir, bevor wir wieder mit Russland Sicherheit erreichen, erstmal Sicherheit vor Russland organisieren müssen. So würde ich das ausdrücken. Darüber hinaus gibt es ernstzunehmende Stimmen, die sagen, wir haben unterlassen und hingenommen, dass die Kernaufgabe von Streitkräften, die bei uns Verfassungsrang hat, die Verteidigung unseres Landes und des Bündnisgebietes in einem Maße vernachlässigt wurde, wie man es heute noch leider sehen kann. Die Bundeswehr ist auch heute noch nicht in vollem Umfang zur Landes- und Bündnisverteidigung befähigt, in Teilen schon natürlich. Aber es scheint manchmal, als ob diese Einsicht überraschend kommt. Tatsächlich können Sie aber bereits im Weißbuch des Jahres 2016 war das ja, also im Weißbuch der Bundesregierung nachlesen, dass es so ist. Es kann also mindestens für die Außen- und Sicherheitspolitiker, die dieses Manifest dort unterschrieben haben, nicht überraschend gekommen sein. Und darüber hinaus gehört auch zur Wahrheit, es gab einige in Deutschland und viele im Ausland, die uns vor diesem Weg gewarnt haben. vor diesem Weg des Appeasements sozusagen gegenüber Russland, aber ihre Stimmen wurden nicht gehört. Und dies gilt für die Beurteilung Russlands, seiner Fähigkeiten, seiner Absichten, spätestens seit 2008, dem Krieg in Georgien. Das gilt für die im Nachhinein unfassbare Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland bis 2022. Und es gilt auch hinsichtlich unseres Beitrags zur Bündnisverteidigung, spätestens seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2014. Da hat man ein 2%-Ziel in der NATO beschlossen. Die Bundesregierung hat das mit unterschrieben. Aber man hatte nie ernsthaft daran gedacht, das auch umzusetzen. Und das wurde ja im Wahlkampf 2017 überdeutlich, dass man diese Diskussion raushaben wollte mit den 2% und die Bundeswehrplanung auf 1,5% des Bruttoinlandsprodukts beschränkt hat. Und das waren Top-Entscheidungen, das waren nicht irgendwelche Abteilungsleiter oder Staatssekretäre, sondern das waren Top-Politiker der damaligen Regierungskoalition.
Die Einschätzung der Autoren des Manifestes geht ja noch weiter. Jetzt auch nochmal Zitat. Der Zwang zu immer mehr Rüstung und Vorbereitung auf einen angeblich drohenden Krieg wird beschworen, statt notwendige Verteidigungsfähigkeit mit einer Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik zu verknüpfen, um gemeinsame Sicherheit und gegenseitige Friedensfähigkeit zu erreichen. Zitat Ende. Haben die Autoren hier nicht da zumindest teilweise einen Punkt? Also wenn sie von einem angeblich drohenden Krieg schreiben, es gibt ja nicht wenige, die am angeblichen Willen und an den angeblichen Fähigkeiten von Wladimir Putin zweifeln, weitere Eroberungen in Europa zu versuchen und möglicherweise Krieg gegen ein NATO-Mitglied zu führen. Also um das anzuzweifeln, da muss man ja sicherlich nicht zu den SPD-Friedenskreisen gehören. Und hier kann ich auch mal aus einer Mail von Frank Kämmerer zitieren. Zu einem möglichen Krieg zwischen dem Westen und Russland, jetzt nochmal Zitat: Ich verstehe die grundsätzliche Angst davor, aber irgendwie verstehe ich sie auch nicht. Denn es ist doch nicht zu erwarten, dass Russland plötzlich Panzer nach Europa schickt. Das funktioniert ja noch nicht einmal in der Ukraine. Und selbst die Luftangriffe dort sind zwar schrecklich, aber doch nicht geeignet, um Europa in Gänze zu bedrohen. Eine Seeblockade kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Szenarien sind doch eigentlich alle noch aus dem Kalten Krieg, wo man eine kommunistische Invasion fürchtete. Kurz, warum haben wir Angst und gegebenenfalls wovor konkret? Zitat Ende aus dieser Mail von Frank Kämmerer.
Ja, zunächst zu dem Papier. Das ist ja die Einschätzung von Fachleuten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und auch in anderen Teilen der Welt. Man sollte sie schon ernst nehmen und nicht kleinreden mit Formulierungen wie angeblich drohender Krieg. Und es entspricht ja auch, das können wir alle nachlesen, den drohenden Aussagen von Putins Umgebung und auch seinen imperialistischen Aussagen, die er selbst trifft, gerade was das Baltikum angeht. Das entspricht auch seiner Rüstungspolitik, nämlich nur einen Teil des neu produzierten Geräts für Ersatz aus dem Krieg in der Ukraine zu verwenden. Der Rest geht an neu aufzustellende Truppenteile. Der geht nicht in den Krieg, sondern auf neu aufzustellende Truppenteile und in Depots an der finnischen und baltischen Grenze. Also ich zweifle die Faktenlage und deren Beurteilung von Fachleuten, wie jetzt kürzlich hat sich der BND-Chef wieder, Karl, wieder geäußert zu diesem Thema. Der Generalinspekteur hat sich geäußert. Und ich kenne die Quellen aus meiner aktiven Zeit, die sie zur Verfügung haben. Und ich vertraue der Einschätzung der Leute, die sich mit diesem Thema befassen, vom Berufswegen. Ja, und zur Frage von Herrn Kämmerer. Warum haben wir Angst? Wovor konkret? Also ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass die Erhöhung unserer Einsatzbereitschaft dazu führen wird, dass wir so abwehrbereit sind, dass es nicht zu einem solchen Szenario kommt, wie Sie schildern, dass Russland plötzlich Panzer nach Europa schickt und so weiter. Im Übrigen darf man aber sich so einen Angriff nicht zu vorstellen, dass nun wie im Kalten Krieg geplant Panzerarmeen über die Grenze rollen. Diese Angriffspläne gab es tatsächlich. Sie sind ja auch nach der deutschen Wiedervereinigung in Teilen offengelegt worden. Also wir müssen eher mit kleineren Angriffen rechnen. Wir müssen mit einem politischen Ziel der Destabilisierung der NATO rechnen. Und diesem Ziel werden viele kleinere Aktionen zugeordnet. Das kann auch sein, dass dort die Grenze überschritten wird, dass es Angriffe gibt über die Narva in Estland, in die Stadt Narva hinein und ein Stück weiter. Einfach um auch der NATO zu zeigen, dass sie hilflos ist, so wird sie ja eingeschätzt. Und deshalb stimmt das ja auch nicht, was in dem Papier drin steht, dass die Summe der militärischen Fähigkeiten der NATO so groß ist, dass sie auf jeden Fall der europäischen Seite der NATO, dass sie auf jeden Fall den Russen überlegen wäre. Das nutzt ihnen nur nichts, wenn durch viele hybride Maßnahmen, auch durch Angriffe, kleinere Angriffe, erreicht wird, dass der Zusammenhalt der NATO zerbricht und einzelne Länder ausscheren. Ich will jetzt noch nicht dem Ministerpräsidenten Fico unterstellen, dass er so ein Szenario im Auge hat. Aber er hat ja immerhin, und das ist ja schon mal bemerkenswert, auch einen Austritt der Slowakei nicht ausgeschlossen aus der NATO. Also die Summe der Fähigkeiten, die die NATO hat, die ist gut. Sie muss ergänzt werden, jetzt in einigen Teilen. Aber wenn der Zusammenhalt, der politische Zusammenhalt nicht da ist, dann ist natürlich von einer Überlegenheit keine Spur. Denn wir sind arbeitsteilig aufgestellt. Die einen haben ihren Schwerpunkt dort, die anderen haben ihren Schwerpunkt dort, was Fähigkeiten angeht, aber auch geografisch ihren Schwerpunkt. Und es ist die Sache des Angreifers, wo er seinen Angriff hinlegt. Und da ist ein Verteidiger immer immer auf der Seite der Reaktion und muss erstmal sein Truppendispositiv so hinstellen, dass der Angriff tatsächlich auch abgewehrt werden kann. Deshalb ist Abschreckung so wichtig und deshalb ist auch die politische Frage, also der politische Zusammenhalt so existenziell für uns, was ich ja immer wieder betone. Kohäsion in der NATO muss immer als Überschrift dastehen, sonst kann das nichts werden.
Okay, dann ich komme nochmal zu dem Manifest zurück. In dem folgen ja ein paar Zeilen, von denen ich denke, dass Sie, Herr Bühler, sie im Grundsatz durchaus teilen. Kurzes Zitat: Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept der gemeinsamen Sicherheit der einzige verantwortungsbewusste Weg ist, über alle ideologischen Unterschiede und Interessengegensätze hinweg Krieg durch Konfrontation und Hochrüstung zu verhindern. Zitat Ende. Im Kern, Herr Bühler, kann man das doch eigentlich gar nicht anders sehen, oder?
Also teilweise muss ich sagen, gemeinsam gestaltete Sicherheit ist ja gut. Das hatten wir auch mal und das haben wir erreicht in einem jahrzehntelangen Prozess. Der hat ja nicht erst in den 80er Jahren begonnen, sondern viel früher. Aber die Forderung, Krieg durch Konfrontation und Hochrüstung soll verhindert werden. Dem könnte man zustimmen, wenn die Autoren damit Putin gemeint haben. Aber das ist ja, sind ja genau die Worte, die die Autoren den angeblichen Kräften zugeschrieben haben, die sich in Deutschland durchgesetzt haben sollen. Das Zitat hatten Sie vorher ja gebracht.
Ich würde da mal noch einen Aspekt aufgreifen, der in dem Papier auch eine Rolle spielt, nämlich die Verantwortung des Westens. Auch bei diesen Punkten muss man nicht zu den SPD-Friedenskreisen gehören, um zu denken, naja, da ist doch was dran. Ich lese mal kurz einen Abschnitt von Seite 2 vor. Zitat also jetzt, die auf den Prinzipien der KSZE-Schlussakte basierende europäische Sicherheitsordnung wurde schon in den letzten Jahrzehnten vor dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine immer mehr untergraben, auch durch den Westen. So etwa durch den Angriff der NATO auf Serbien 1999, durch den Krieg im Irak mit einer Koalition der Willigen 2003 oder durch Nichteinhaltung der 1995 bekräftigten nuklearen Abrüstungsverpflichtungen des Atomwaffenschwervertrags, durch Aufkündigung oder Missachtung wichtiger Rüstungskontrollvereinbarungen, zumeist durch die USA, oder auch durch eine völlig unzureichende Umsetzung der Minsker Abkommen nach 2014. Zitat Ende. Ich weiß aus vielen vergangenen Podcast-Folgen, Herr Bühler, dass Sie, also zumindest ist so mein Eindruck, dass Sie sich schwer damit tun, hier auch dem Westen da Verantwortung zuzuschreiben. Aber ist eine selbstkritische Hinterfragung im Westen nicht tatsächlich notwendig? Also wenn man irgendwann mal irgendwie in Sachen Frieden in Europa vorankommen will?
Also ich will ja jetzt nicht jahrzehntelange Politik, die im Westen betrieben worden ist, in irgendeiner Art und Weise zu 100% verteidigen. Natürlich sind hier auch Fehler gemacht worden. Aber hier, zum Papier zurück, wird ja im Klartext behauptet, der Westen sei für das Untergraben der auf den Prinzipien der KSZE-Schlussakte basierenden Sicherheitsordnung mindestens mitverantwortlich, der europäischen Sicherheitsordnung, das damit gemeint. Und diese These wird durch die Nennung dieser vier Beispiele begründet. Das müssen wir uns doch nochmal ganz kurz damit befassen. Dazu ist zu sagen, dass weder der NATO-Luftkrieg gegen die serbischen Sicherheitskräfte im Kosovo, die dort Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, und später auch die Ausweitung auf Serbien und Montenegro, das gehörte ja damals noch zu Serbien, wie wir wissen, noch der Krieg der US-geführten Koalition der Willigen hatte imperialistische Ziele und wollten sich einen Nachbarn einverleiben. Beide Staaten, die dort angegriffen worden sind, wurden durch Diktatoren beherrscht, denen schwerste Verbrechen vorgeworfen wurden gegen die eigene Bevölkerung. Der NATO-Luftkrieg gegen Serbien wurde nach einem monatelangen diplomatischen und am Ende erfolglosen Ringen gestartet. Er hatte zusammen mit dem vorangehenden Luftkrieg gegen serbische Sicherheitskräfte in Bosnien-Herzegowina zum Ergebnis, dass das Blutvergießen in diesen Staaten des ehemaligen Jugoslawiens ein Ende hatte. Ja, der Einsatz hatte kein Mandat der Vereinten Nationen, das war nicht erreichbar, weil es die Zustimmung Russlands brauchte. Aber viele Völkerrechtler sagen auch heute, dass der Einsatz wegen der sogenannten Responsibility to Protect, also der Verantwortung, der Schutzverantwortung der Staaten gegenüber der Bevölkerung, auch anderer Staaten, dass dies auch völkerrechtlich gerechtfertigt war. Einige sagen, dass es ein Fehler war, ein völkerrechtlicher Fehler. Also auch das ist eine Grauzone. Es ist zumindest völkerrechtlich und umstritten, aber man kann es nicht so eindeutig sagen. Was die Rüstungskontrollverträge angeht, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da ist wahrscheinlich der Mittelstreckenvertrag gemeint. Da müsste man länger ausführen dazu. Das ist aber nicht so eindeutig, wie es hier so in dem Papier drinsteht. Und dann natürlich die Formulierung, die völlig unzureichende Umsetzung des Minsker Abkommens durch den Westen. Wieso das denn, fragt man sich. Wie kann das denn zusammenhängen? Also das ist völlig unverständlich. Die Minsker Abkommen sind im Wesentlichen gescheitert an der Frage der Sicherheitsgarantien, die die Russen nicht gegeben haben, den Ukrainern. Und sie sind auch gescheitert an dem mangelnden Willen in Teilen der ukrainischen Regierung und auch bei den ukrainischen Sicherheitskräften, sich trotz fehlender Sicherheitsgarantien dort auch dem Regime des Waffenstillstandes da zu unterwerfen. Insgesamt war Minsk aber kein Waffenstillstandsregime, das erfolgreich war, das muss man natürlich auch sagen. Aber da waren ja nicht nur westliche Staaten beteiligt, sondern da war auch Russland eben beteiligt, als Aggressor beteiligt. Und selbstkritisches Fragen, gut, da habe ich vorhin schon was gesagt, dass Sie da einfordern, das ist immer gut. Aber wenn es um so fundamentale Behauptungen geht, das ist kein selbstkritisches Hinterfragen mehr, sondern das hinterlässt für mich einfach nur Fragezeichen. Wie kann man so mit Fakten umgehen und wie kann man eigene Meinungen so unterlegen mit diesen Fakten, dass der Leser dann den Eindruck bekommt, dass man diesen Meinungen dann auch zustimmen muss?
Herr Bühler, uns sitzt die Zeit im Nacken, aber wir müssen, glaube ich, unbedingt nochmal in den letzten Teil des Manifests schauen. Dort werden ja zentrale Elemente einer neuen, zukunftsfähigen Friedens- und Sicherheitspolitik, wie es da heißt, formuliert. Da will ich auch mal kurz ein paar Punkte rausgreifen. Den ersten, den zitiere ich aber mal vollständig, und zwar jetzt, also Zitat, möglichst schnelle Beendigung des Tötens und Sterbens in der Ukraine. Dazu brauchen wir eine Intensivierung der diplomatischen Anstrengungen aller europäischen Staaten. Die Unterstützung der Ukraine in ihren völkerrechtlichen Ansprüchen muss verknüpft werden mit den berechtigten Interessen aller in Europa an Sicherheit und Stabilität. Auf dieser Grundlage muss der außerordentlich schwierige Versuch unternommen werden, nach dem Schweigen der Waffen wieder ins Gespräch mit Russland zu kommen, auch über eine von allen getragene und von allen respektierte Friedens- und Sicherheitsordnung für Europa. Zitat Ende. Hier habe ich für mich erstmal den Eindruck, Herr Bühler, dass man eigentlich auch keine Idee hat, wie man da zu einem Frieden in der Ukraine kommt, dass man dann, wenn die Waffen mal schweigen, wieder mit Russland ins Gespräch kommen muss. Das scheint mir eine Selbstverständlichkeit zu sein, aber wie man diesen Punkt überhaupt erreichen will, das scheint mir sehr unklar. Diplomatische Anstrengungen, klar, auch für meinen Geschmack könnte es mehr geben, aber momentan scheint man ja damit nichts, aber auch gar nichts zu erreichen. Also insoweit ist das vielleicht sogar ein Verdienst von Donald Trump, dass das offenkundig geworden ist. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, das muss man nach den Erfahrungen der letzten 4 Monate im Ergebnis einfach so feststellen. Man muss aber auch feststellen, jeder will Frieden und man darf sich den Frieden nicht gegenseitig absprechen oder die Friedenssehnsucht. Deshalb nehme ich den Autoren ihren Wunsch nach Beendigung des Tötens und des Sterbens ja auch ab. Die Ukraine hat aber seit Mitte März einen bedingungslosen Waffenstillstand angeboten. Die USA und die Europäer haben ihn ebenfalls gefordert. Allein Putin will keine Waffenruhe, allenfalls zu den Bedingungen, die einer Kapitulation gleichkämen. Ich habe sie vorhin noch mal zitiert aus dem Memorandum aus den Istanbuler Gesprächen. Der zweite Punkt, den ich zu diesem Zitat sagen will, der Satz, Zitat, die Unterstützung der Ukraine in ihren völkerrechtlichen Ansprüchen muss verknüpft werden mit den berechtigten Interessen aller in Europa an Sicherheit und Stabilität. Zitat Ende. Das muss man mir mal erklären, was das bedeutet. Also für mich hat die Ukraine im Gegensatz zu Russland keine Ansprüche dort, sondern sie hat Besitztum, völkerrechtlich garantiertes Besitztum. Wenn man das so liest, dann, wie das dort geschrieben ist, dann meint man, dass man auf die eine Waage diese völkerrechtlichen Besitztümer legen soll und auf der anderen Seite die berechtigten Interessen aller, und das kann man ja so lesen, dass es auch Russland einbezieht, in Europa an Sicherheit und an Stabilität. Und das liegt auf der anderen Seite eben der Waage. Und über die Interessen soll also gesteuert werden, inwieweit die Ukraine auf ihren Besitz, auf ihren völkerrechtlich garantierten Besitz verzichten soll. So verstehe ich diesen Satz jedenfalls. Wenn er anders gemeint ist, soll man mir das sagen. Aber das ist das, was ich daraus lese. Und das kann natürlich überhaupt nicht in Frage kommen.
Dann, Herr Bühler, kommt ja der Punkt mit der defensiven Ausstattung der Streitkräfte. Da haben Sie vorhin schon ausführlich was zu gesagt. Und da fuhr die Ansage, dass sich die europäische Sicherheitspolitik an einer wirksamen Verteidigungsfähigkeit orientieren muss und dass das unabhängig von den USA geschehen muss. Mit unabhängig von den USA, das haben wir ja auch schon öfter diskutiert, da tun Sie sich ja auch schwer, ne?
Also Verteidigung unabhängig von den USA, das ist aus meiner Sicht auf lange Zeit nicht möglich. Wer sowas fordert, natürlich kann man machen, der ist aber dann auch eingeladen zu sagen, wie das möglich und finanzierbar sein soll. Die Amerikaner stellen 45% aller Fähigkeiten der NATO. Also wer dort rangehen will, der muss sagen, wie der nukleare Schutzschirm ersetzt werden soll. Die Nuklearwaffen der Franzosen und der Briten sind nach Qualität und Quantität nicht geeignet. Selbst wenn man das ändern möchte, was ich bezweifle, würde das sehr lange Zeit dauern.
Aus dem dritten Punkt will ich auch noch was vorlesen. Zitat: Für eine auf Jahre festgelegte Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf 3,5 oder 5% des Bruttoinlandsprodukts gibt es keine sicherheitspolitische Begründung. Zitat Ende. Das ist ja, wenn wir auch mal auf Deutschland schauen, auf die Bundeswehr das Ganze beziehen, schon fast Ihr Lieblingsthema. Aber bitte keinen Stundenvortrag halten jetzt, Herr Bühler.
Nein, nein, mache ich nicht. Meine Antworten sind immer kürzer als Ihre Fragen.
Würde dann ein bisschen an Ihrer Wahrnehmung zweifeln.
Das stimmt. Gebe ich Ihnen recht. Sollte auch nur ein Witz sein. Nein, zurück zu dem ernsten Thema. Also zunächst gebe ich zu bedenken, dass wenn das beschlossen wird, niemand daran denkt, den Verteidigungshaushalt auf 5% des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Und das wissen die Politiker ganz genau. Und deshalb fragt man sich auch, warum das so in dem Papier drinsteht, auf 3,5 oder 5%. Diese Differenz von 1,5%, das sind Kosten, die in anderen Ressorts anfallen für eine Autobahnbrücke, die im Verkehrsministerium anfällt, für die Renovierung der Eisenbahnen, also Infrastruktur, die auch militärisch genutzt werden kann. Das sind Kosten, die im Innenministerium und in anderen anfallen für zivile Verteidigung, für die Resilienz der Gesellschaft allgemein, die Resilienz auch bei Cyberangriffen und so weiter. Diese Kosten, die schon hinterlegt sind in anderen Ressorts, in anderen Haushaltsplänen, die werden dann in der NATO-Abrechnung dazugerechnet und dann sollen sie 5% erreichen. So ist der Punkt. Zweitens wird die Anhebung schrittweise erfolgen und letztlich entscheidet das Parlament darüber, welche Fähigkeiten der Bundeswehr beschafft werden sollen. Und dann wird man erst sehen, wie viel es kostet. Aber letztlich hat die Bundeswehr seit 25 Jahren zu wenig Geld, um ihren politischen Auftrag zu erfüllen. Hätten wir 2008 oder 2014 bereits angefangen, dann wäre die Anstrengung heute nicht so groß. Und heute haben wir eben für die nächsten Jahre einen Bedarf von ca. 3,5% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Ob es dann tatsächlich so viel werden, das wird sich zeigen.
Und gibt es noch einen letzten Punkt, den ich rausgreifen will? Es gibt noch mehr in dem Papier, aber das schaffen wir gar nicht alles. Ne? Also man will keine Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Da gehen Sie ja mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mit. Das wäre jetzt auch, wenn Sie es ausführen, Wiederholungsstoff. Denn wir haben auch im Podcast hier schon mal ausführlich drüber gesprochen. Ne?
Ja, also ich stehe dahinter und ich bin den Amerikanern dankbar, dass sie diese Lücke vorübergehend füllen, bis wir selbst entsprechende Waffen entwickelt haben. Denn Luftverteidigung besteht aus Flugabwehrraketen und sie besteht aus Raketen, die die anderen Raketenstellungen auch ausschalten können. Nur mit Flugabwehr alleine geht es nicht.
Nebenbei gefragt, Herr Bühler, wissen Sie, ob diese Stationierung auch unter Trump weiterverfolgt wird oder ob das irgendwie ausgesetzt ist? Oder?
Nein, der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Breuer, war gerade in Washington und hat mit seinem Amtskollegen gesprochen, hat er im Interview alles öffentlich auch gemacht. Und er hat gesagt, dass es hier eine feste Planung gibt und es gibt keinen Indiz, dass von dieser Planung abgewichen wird.
Okay, das nur nebenbei. Und damit würde ich es erstmal belassen, damit in Sachen Manifest der SPD-Friedenskreise. Man kann das sicher noch viel ausführlicher diskutieren, aber wir sind ja derzeit doch ein bisschen limitiert. Was heißt ein bisschen? Wir sind schon deutlich übers Limit hinausgegangen. Wollen Sie noch was loswerden dazu, Herr Bühler, was Ihnen auf den Nägeln brennt?
Das ist bei mir immer der Fall, aber ich glaube, wir müssen Schluss machen, Herr Theising. Okay. Ein diskussionswürdiges Papier, das würde ich vielleicht am Ende festhalten wollen.
Okay, und das heißt, dass wir die Geschichte mit Grafen Wöhr, mit der Übung dort, an der Sie teilgenommen haben, auch wieder nicht schaffen. Wir schieben es nochmal eine Woche und dabei nächste Woche wird es dann wohl sein. Hoffentlich. Wir sind fast am Ende damit. Ich bin Ihnen noch schuldig, wem wir die Bücher von Albrecht Brömme zuschicken, dem früheren Chef des Technischen Hilfswerks. Vor kurzem haben wir mit ihm hier im Podcast über Zivilschutz gesprochen. Es gab wirklich eine Unmenge von Hörerinnen und Hörern, die dieses Buch gerne haben wollten. 6 Stück können wir verschenken, 6 Exemplare. Danke nochmal an den Riva Verlag. Und diese 6 Exemplare, die gehen an die folgenden Hörerinnen und Hörer. Das Los hat entschieden: Jürgen Lux in Kaiserslautern, Martin Knof in Ausleben, Christel Mahnke in Stralsund, Raphael Bay oder Bay in Dillingen an der Donau, Katrin Schwarte in Hohenneuendorf und Caroline Freitmeier-Schleusener. Wir werden uns bei Ihnen melden, falls wir Ihre Adresse, Ihre Postadresse noch nicht haben. Mailadresse haben wir ja. Gratulation. Und wer jetzt nicht unter den Beschenkten ist, aber dennoch großes Interesse hat an diesem Buch, der kauft es sich bitte im Handel. Deutschland in der Krise, heißt es, Kostenpunkt 22 Euro. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns in der nächsten Woche nicht wieder. Dann vertritt mich Christian Erl. Vielen Dank an Sie auf jeden Fall für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.